Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zur Wirtschaftskunde von Februar 2021. Wie immer mit Christian Beyer aus Bonn, Rüdiger Bachmann aus Amerika und mir aus Berlin-Tempelhof. Hallo, die Herren.
Hallo, Holger.
Hallo, Rüdiger.
So, dann haben wir uns zusammengekabelt und Christian war ein bisschen später dran, sagte, boah, entschuldige, da ich so spät dran bin. Ich musste mich noch fürchterlich über Ruprecht Polenz aufregen. Wo ich auch denke, hey Leute, was ist denn mit dem? Der ist halt einer von den Guten, oder nicht? Ist das keiner von den Guten?
Weiß ich nicht. Also jedenfalls ist er der Meinung, dass 54 Euro für den Impfstoff zu bezahlen eine fürchterliche Ausbeutung der Welt durch die böse Pharmaindustrie ist und ist damit ganz auf einer Linie meiner Bonner SPD-Vorsitzenden, die auch der Meinung ist, lieber Oma und Opa sterben lassen, als dass auch nur einen Cent an Big Pharma geht.
Heute ist bekannt geworden, muss man dazu sagen. Also heute ist Donnerstag, der 18. Februar. Ich hoffe, dass ich das so schnell wie möglich veröffentlicht kriege. Heute gab es einen Artikel in der Süddeutschen Zeitung, die irgendwie recherchiert haben, dass BioNTech ursprünglich mal 54 Euro pro Impfstoffdosis von der EU haben wollte. Und die EU gesagt hat, nee, dann lassen wir lieber die Leute verrecken. Das könnt ihr den Briten verkaufen. Und dann hat BioNTech gesagt, okay, machen wir.
So genau so weiß man es nicht. Ja. Es kommt natürlich darauf an, ob die gesagt haben, 54 Euro und wir liefern in 2023, dann ist nicht unbedingt klug zuzuschlagen. Wenn klar, die gesagt haben, 54 Euro und dann können wir relativ zügig hier loslegen zu produzieren, dann war man dumm, nicht zu sagen, ja, machen wir. Weil die sozialen Kosten sind halt ein Vielfaches höher. Ja, 54 Euro, also ich rechne mal 50 Euro, so, ja, da kann ich einfacher mit rechnen. Ungefähr kostet uns der Lockdown pro Woche 1,5 Milliarden Euro, ja, also 1.500 Millionen, geteilt durch 50 macht 30 Millionen, sprich, du kriegst 30 Millionen Impfdosen dadurch finanziert, dass du, also komplette Durchimpfung bei zu 54 Euro in etwa, dass du schaffst, zwei Wochen früher den Lockdown zu beenden. Wenn du einen Monat früher beendest, hast du die Bundesrepublik durchgeimpft.
Damit. War aber auch zu einem Zeitpunkt, als noch nicht sicher war, dass BioNTech auch wirklich funktioniert, oder? Ich habe gar nicht den Zeitpunkt mitgekriegt, wann die das angeboten hatten.
Ja, ich glaube, ich habe es auch nur gerade so in der Ticker-Meldung quasi gelesen, nur ganz kurz überflogen. Das war, glaube ich, im Juli, worauf sich das bezog. Also im Sommer letzten Jahres.
Okay, da sind wir dann wieder wo wir letzte Sendung auch waren, ihr gesagt habt, eigentlich hätten wir eine Vollversicherungsannahme treffen müssen und hätten einfach diese 54,08 Euro, übrigens wären es gewesen, bezahlen sollen und das allen anderen auch, die damals aussichtsreiche Kandidaten waren.
Ja, oder man hätte hart verhandeln können und sagen 54 Euro.
Jetzt statt 54,8. Jetzt habe ich es auch verstanden.
Das wäre ja auch nicht 54 Euro geblieben. Ich meine, natürlich ist es klar, dass man in so einer Verhandlung nicht den ersten Auftakt nimmt. Das ist ja völlig klar. Also ich meine, das macht ja keiner. Also selbst wenn man mal beim Autohändler einen Gebrauchtwagen gekauft hat, ja, ist ja klar, dass da ein gewisser Tanz ist. Aber da von der EU zu sagen, nö, kein Interesse und dann irgendwann viel, viel später als alle anderen zu kommen, das ist halt schon ein starkes Stück. Wie gesagt, ich vermute, das wären keine 54 Euro geworden. Die anderen haben es ja, obwohl Israel hat dann zum Schluss tatsächlich ungefähr das bezahlt wohl, aber die anderen haben es ja auch billiger bekommen. Also insofern, das wäre ja auch nicht so ganz heiß gegessen worden. Also, aber ich meine, was uns der Polenz ja sagen wollte, oder der hat es ja direkt an mich getweetet, kann man ja so sagen.
Ja gut, aber du arbeitest dich auch in unangenehmer Weise an ihm ab. Also da würde ich dir auch auf den Keks gehen, wenn du so die ganze Zeit an mir rumningeln würdest.
Ich habe ja gar nichts mehr gesagt und jetzt will er mich trollen. Jetzt trollt er mich da die ganze Zeit.
Zu Recht.
Okay, gut, ich verstehe Twitter noch nicht.
Ja. Jetzt gibt's ja Stimmen, die sagen, unter anderem war da ja sogar, der Arzneimittelchef der Ärztekammer, was auch immer das für ein Beruf ist, würde dieses Angebot unseriös finden, weil ja in die Entwicklung des Impfstoffs auch sehr viel öffentliche Mittel geflossen seien. Bis zu welchem Grad wärst du bereit, Christian, da mitzugehen und zu sagen, das ist eigentlich wirklich schon ein bisschen unverschämt? Oder ist es vollkommen egal, Hauptsache die Lieferung kommt?
Ja, also ich finde halt, man kann über Dinge nachdenken im Sinne von, ist es nett, freundlich, lieb, fair, all diese Dinge. An der Stelle, glaube ich, ist einfach klüger, kühl zu rechnen und sich zu fragen, was ist die Alternative? Wenn ich jemandem Geld gebe für die Entwicklung von irgendwas und dann nicht einen Vertrag mit dem darüber mache, dass ich ein Recht habe an dem, was der produziert, dann habe ich halt von vornherein keinen besonders cleveren Vertrag geschlossen. Wenn ich dann der Meinung bin, der sollte mir ein Recht einräumen. Also entweder bin ich vorher der Meinung, ich erwerbe ein Recht an dem Produkt, an dem geistigen Produkt, was da produziert wird, oder eben nicht.
Ist das dann grundsätzlicher Designfehler in der Forschungsförderung, die wir hier haben in Deutschland? Weil das wird ja nicht das erste und einzige Mal gewesen sein, dass wir Geld, also öffentliche Gelder, in irgendeine Entwicklung gesteckt haben, an der wir dann jedenfalls nicht unmittelbar profitiert haben. Vielleicht haben wir auch noch nie etwas so dringend gebraucht, unmittelbar, ne?
Ja, ich denke schon, ein bisschen ein Sonderfall hier, ne? Ich meine, das ist ja wirklich dann die Staatsaufgabe. Ich meine, die Alternative wäre gewesen, tatsächlich zu sagen, der Staat mischt sich gar nicht ein. Und ich meine, wenn der Staat irgendein Produkt fördert und dann können die das halt kommerziell nutzen, das ist ja nochmal wieder was anderes, ja. Aber hier hat ja der Staat ja gleichzeitig, er will ja dann auch, also er will ja tatsächlich was von diesen Impfstoffproduzenten, nämlich dann auch den Impfstoff. Insofern hätte man das schon da eher in die Verträge reinschreiben können. Oder zu sagen, ja, wir machen gar nichts staatlicherseits, sondern halt die Privaten machen. Und dann wären halt so Leute wie ich zuerst dran gekommen. Ich bin nämlich bereit, deutlich mehr als 54 Euro zu bezahlen für das Ding. Und zwar viel, viel mehr.
Ja, wie viel würdest du zahlen?
Ich? Also mindestens zehnfache, wenn nicht deutlich mehr. Also ich meine, das ist einfach, ja.
Liegt das daran, dass du in den USA lebst, oder würdest du, wenn du in Europa leben würdest, auch einen so hohen Preis bereit sein zu zahlen?
Mein Leben ist mir lieb.
Geht mir ähnlich.
Ja.
Wir haben sicherlich in dem Bereich von Förderung von Grundlagenforschung und dann die private Anwendung davon, haben wir in Deutschland durch die Bank dieses System. Ja, wir haben Universitäten und da wird Forschung gefördert und dann gibt es so ein Privileg von Entwicklung im öffentlichen Dienst, ganz allgemein. Mhm. Ja, wenn du irgendwie ein Produkt nebenher entwickelst in deiner Tätigkeit im öffentlichen Dienst, dann kannst du das auch privat weiter vermarkten. Also du hast Ansprüche da dran und das ist etwas anders, als wenn du in der Industrie forschst, wo dann zunächst einmal dein Arbeitgeber komplett Eigentümer der Entwicklung ist, die du da machst. Also dieses Privileg gibt es, das betrifft hauptsächlich halt die Universitäten.
Das konnte ja auch niemand damit rechnen, dass ausgerechnet, die haben halt mRNA-Forschung gefördert und niemand hat damit gerechnet, dass ausgerechnet das uns jetzt den Arsch retten könnte, ne?
Ja. 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 Also das ist sicherlich, es ist halt ein extremer Fall. Man muss immer darüber nachdenken. Ich meine, dann sind wir wahrscheinlich auch bald bei dem, oder das ist, wird so ein Thema sein, was in dem Hauptthema unserer Sendung eine Rolle spielt, nämlich so dynamische Anreize. Du hast natürlich einfach Anreize dahingehend, in diese Forschung einzutreten, als Lebensweg, Karriereentscheidung und dich auch in irgendeiner Weise darin anzustrengen, die Dinge in Produkte umzusetzen, wenn der Staat dir die Möglichkeit gibt, daraus einen privaten Vorteil zu ziehen und eben im Zweifelsfalle damit auch verdammt reich zu werden. Mhm. Also hier ist es extrem, aber wir haben natürlich solche Anwendungsforschung, Übertragung von Grundlagenforschungsergebnissen dann, das haben wir relativ breit an deutschen Universitäten. Mhm. Von den Ingenieuren angefangen, in der Chemie, überall. Ja.
Unser Hauptthema ist Vermögenssteuer, aber bevor wir da hinkommen, ich habe zwei Sachen, fand ich noch interessant. Ich weiß gar nicht, ob die ökonomisch so interessant sind. Das eine ist Bitcoin, was da gerade passiert und wie das abgeht. Und vor allen Dingen hat die Tagesthemen, diese Börsenreporterin der Tagesthemen, hat Bitcoin als Währung bezeichnet im Fernsehen. Das ist doch keine Währung, oder ist das eine Währung?
Naja, es ist was in der Währung. Also es ist kein, in der Tat, also kommt dann wieder eine Definitionsfrage, es ist kein, sagen wir mal, gesetzliches Zahlungsmittel, soweit ich weiß, in irgendeinem Land, ja. Also das ist ja, was zum Teil Geld auch zu Geld macht, also eine Währung, zu einer Währung macht, dass du eben deine Schulden, und zwar sowohl privater als auch gegenüber dem Staat, bezahlen darfst. Ja, der kann nicht sagen, ja, ich will jetzt aber eine Kuh oder ich will dein Haus oder ich will deine Frau oder sowas, ja, sondern diese Schulden werden halt mit diesem, das nennt man auf Englisch Legal Tender, beglichen. Und das macht zum Beispiel, das macht halt bestimmte Gelder und Währungen zu halt ganz bestimmten eminenten Geldern. Das heißt aber nicht, jetzt umgekehrt, dass geldähnliche Funktionen nicht andere Dinge eben auch erfüllen können. Wir wissen das aus, sagen wir mal, anthropologischen Studien, das ist ganz interessant, von zum Beispiel nach dem Zweiten Weltkrieg in den Gefangenencamps gab es eine sogenannte Zigarettenwährung, die spontan entstanden ist, weil die Gefangenen haben eine Ration Zigaretten bekommen damals noch. Und nicht jeder hat geraucht, aber man hat dann trotzdem, man hat sozusagen die Zigaretten als allgemeines Zahlungsmittel, allgemeines Tauschmittel tatsächlich akzeptiert. Die sind auch einigermaßen vernünftig haltbar. Also du kannst natürlich kein Eiscreme oder sowas als Zahlungsmittel nehmen, ne? Aber so, wie gesagt, Zigaretten, die halten schon. Und das wissen wir, dass also Gesellschaften relativ schnell anfangen, so allgemeine Tauschmittel zu kreieren. Ohne dass da jetzt ein Staat eingreifen musste und sagte, per Gesetz kannst du deine Schulden mit diesen Zigaretten begleichen.
Also es ist Geld ist ein soziales Konstrukt.
Konstrukt. Also da gab es halt immer wieder Infusionen von außen, von Zigaretten natürlich. Und zum Teil wurden die dann natürlich auch konsumiert im Sinne von, da wurde das Geld geraucht. Ja. Also im wörtlichen Sinne, ja, wie in so einem Mafia-Film. Aber das war völlig spontan. Und da gab es auch keine Zentralbank, keinen Staat, der das koordiniert. Das heißt also, Geld ist sehr viel älter als Staaten. Insofern hast du recht, Staaten haben das dann später usurpiert, ja, und haben sich drum gekümmert. Auch in den USA im 18. Jahrhundert gab es viele Privatgelder. Also Privatbanken haben einfach sozusagen Gelder ausgegeben. Insofern ist im Grunde genommen das, was wir sozusagen prä-Bitcoin kennenlernen, dass eben Staat und Geldemittent, ja, Währungsemittent so identisch sind, ist eigentlich gesamthistorisch für die Menschheit eine relativ junge Entwicklung, muss man einfach sagen. Und Bitcoin ist vielleicht, ja, vielleicht eine Rückkehr zum gewissen, Wildwuchs in so mehr Geldgesellschaften.
Ich sehe halt diese Bitcoin-Welt, also die Welt teilt sich in meiner Wahrnehmung in zwei Hälften auf oder in zwei Teile. Das eine sind die Leute, die keine Bitcoins haben, die den ganzen Tag irgendwelche klugen Artikel darüber schreiben, warum das eine ganz fürchterliche Sache ist. Und die Leute, die Bitcoins haben, die sich kaputt lachen, weil wenn die vor 5 Jahren einen Tausender da drauf geworfen haben, sind die heute Multimillionäre, wenn sie die Dinger verkaufen. Und ich habe irgendwie das Problem, dass ich so wenig dazwischen finde. Also ich wüsste ganz gerne, was passiert da. Und zwar ohne diesen libertären Traum von, wir schaffen alle Zentralbanken ab. Und auch ohne den Ärger, dass ich selber keine Bitcoins habe.
Also sind es natürlich private Sachen, ja, und ich meine, das ist auch nach wie vor ein Riesenrisiko, weil tatsächlich ja nichts Fundamentales dahinter steht. Wie gesagt, mit meinen Euros, beziehungsweise in meinem Fall mit meinen Dollars, kann ich wenigstens noch Schulden bezahlen, ja. Klar, der Bitcoin hat insofern, sagen wir mal, einen echten Vorteil gegenüber normalen Geldern, dass es dir eben von zu Hause aus illegale Transaktionen ermöglicht. Das ist wohl sein eigentlicher Fundamentalwert. Ne? Der Rest ist sozusagen Spekulation. Ich meine, du kannst mit Chiralgeld kannst du illegale Transaktionen schlecht abwickeln, weil da gibt's halt dann einen Computertrail. Und wenn du es mit Bargeld machst, wo man früher eben die Drogen mitgekauft hat oder in Puff gegangen ist, ja,
brauchst einen Kurier für.
Ja. Da musst du hin, ja. Und so jetzt kannst du halt sozusagen die Vorteile des Chiralgelds, ohne sozusagen, dass dich die Regierung oder die staatlichen Apparate verfolgen können, kannst du jetzt halt gut kombinieren. Insofern hat das schon einen gewissen Mehrwert, den es früher so nicht gab. Und in dem Sinne kann man sich durchaus vorstellen, warum das einige Leute haben wollen. Und dann, klar, und dann gibt es natürlich den Spekulationswert. Also dass halt Leute halt gnadenlos auf einen steigenden Wert setzen. Also ich würde es nicht machen. Ich finde es nach wie vor super riskant. Ich halte es auch durchaus auch gefährlich im Sinne von, dass man sich schon fragen kann, ob, also und zwar jetzt vielleicht nicht Bitcoin allein, aber sozusagen die Gesamtheit dieser Währung, dieser privaten Akteure, sagen wir mal Staatsaktivität, und das ist ja der Traum der Libertären, zumindest sich zu erschweren. Ja, mhm. Also zum Beispiel in den USA gibt es in der Tat die Diskussion, wie lange kann die amerikanische Regierung noch von ihrem, wie wir nennen das, exorbitant privilege, also von ihrem Privileg, von Dollarprivileg sozusagen darauf setzen, dass halt jeder in der Welt irgendwie Dollaranleihen halten will und damit amerikanische Staatsanleihen. Und die Befürchtung von einigen gibt es in der Tat, dass man, und dann ist ja die Frage, wo wollen sie hin? Darüber haben wir auch schon mal gesprochen. Wollen die wirklich chinesische Staatsanleihen halten oder was? Wer kann überhaupt diese Staatsanleihen liefern? Und da sagt man dann, nee, das ist die Alternative sind nicht Staatsanleihen von Ländern, sondern sind dann solche Sachen, Bitcoin und so, ne? Also private Gelder.
Es ist halt eine echte, reine Blase. Also man, ne, du weißt halt, es hat halt keinen fundamentalen Wert.
Naja, bis auf das, was ich gesagt habe. Du kannst halt illegal.
Ja, vielleicht gibt's auch noch einen Vorteil in internationalen Transaktionen, wenn wir relativ inkompatible Bankensysteme haben. Mhm. Ja, also wenn ich irgendwie was in den USA bezahlen will, dann muss das über Kreditkarte gehen. Ansonsten ist es halt irre teuer in der Transaktion. Und tatsächlich geht's über solche Währungen dann vielleicht relativ einfach. Das zu machen, also das hat seinen Vorteil, aber das ist für legale Transaktionen eher im Bereich von, wir müssten irgendwie nur so ein minimales technisches Problem lösen in der Interaktion unterschiedlicher Bankensysteme. Aber es gibt historisch natürlich ähnliche Dinge, ja. Das, was man immer weiß, ist, sind die Tulpen, aber
ja, damals, ja.
Aber dann auch einfach, wenn man über solche Dinge nachdenkt, wie Sammlerstücke, ja, wie Gold. Briefmarken, wie Briefmarken, ja.
Aber Gold ja genauso. Ich meine, Gold ist ein bisschen Industrieanwendung, der Rest ist ja auch nur, ist halt ein knappes Gut, sieht geil aus und gibt Leute, die zahlen dir viel Geld dafür.
Ja, auch da ist es halt tatsächlich so, dass man, also da gibt es zumindest die Frage, vielleicht hat die Industrieanwendung einen hinreichend großen Wert, aber normalerweise würde man auch vermuten, dass da hauptsächlich auch ein Blasenanteil dran ist. Aber hier bei diesen elektronischen Währungen, da sind das tatsächlich reine Blasen. Und ja, solange genügend Leute daran glauben, haben die auch einen Wert, diese Blasen. Die haben aber übrigens nur dann einen Wert, solange die Zinsumgebung so niedrig ist, so negativ ist. Ja, in dem Moment, wo wir eine Normalisierung von Zinsen hätten, dann wären diese Währungen vermutlich relativ schnell weg. Weil da kriege ich ja keine Zinsen drin. Da kriege ich ja nur Gewinne dadurch, dass der Preis dadurch steigt, dass mehr Leute Euros oder Dollars in den großen Topf werfen und die Nachfrage danach steigern. Aber irgendwann werden die Leute damit aufhören müssen. Weil irgendwann ist das so viel wert, dass niemand mehr da substanziell weiter Geld reinstecken kann, ja, dann hat das keinen, dann kann der Wert von diesen digitalen Währung, der kann nicht mehr in gleichem Maße steigen. Jetzt ist die Frage, gehen dann die Leute da raus? Und das tun sie dann, wenn ich halt auf eine Staatsanleihe in Euros höhere Zinsen bekomme als die Wertsteigerung des Bitcoins, wenn Bitcoin irgendwann ist der Punkt erreicht, wo Bitcoin insgesamt so viel wert ist wie alles Vermögen der Welt. Ja, ja, das alles andere ist nichts mehr relativ dazu.
So, wenn wir dann, das bis ganz ans Ende weiterspinnen, was da gerade passiert.
Richtig. Ja. Und in dem Moment kann diese Blase nicht mehr weiter wachsen einfach.
Ja.
Und die Frage ist, bricht die dann zusammen? Und die bricht halt dann zusammen, wenn die Zinsen auf meine Euro-Schuldverschreibungen höher sind als auf Bitcoin, weil die Leute dann eben da rausgehen. Aber in dem Moment, wenn ich das weiß, das lässt es auch nur in 1000 Jahren sein, dass dann Bitcoin nicht mehr nachgefragt wird und der Preis dann fällt, dann werden in 999 Jahren die Leute sich bereits überlegen, das hat keinen fundamentalen Wert, ab morgen fällt der Wert davon, ich gehe da mal raus und dann fällt der früher und so weiter. Und dann geht sozusagen die Kette rückwärts.
Kaskadiert das,
Ja, also die logische Kette geht rückwärts. Und das heißt, wenn wir uns das durchüberlegen, ist es halt eine Spekulation darauf, ob wir auf ewig in einer Welt leben, in der der Zins auf alternative, ähnlich liquide Anlageformen, dass der niedriger ist als die Wachstumsrate der Ökonomie. In dieser Welt leben wir seit etwa 10 Jahren, etwas mehr, seit der Weltfinanzkrise. Ich würde aber mal vermuten, dass wir nicht dauerhaft in so einer Zinsumgebung leben. Und jetzt ist halt...
Vorsicht, halt jetzt musst du auch gegen Schuldenbremse sein. Für die Schuldenbremse sein. Jetzt haben wir dich.
Ja. Woran würde ich erkennen, dass diese Phase zu Ende geht?
Wenn die Zinsen
steigen. Dass die Zinsen steigen.
In den USA steigen die gerade, oder?
In den USA steigen die Zinsen, ja. Da haben wir eben auch einen relativ großen Anstieg der Staatsverschuldung.
Ja.
Man muss jetzt sehen, ob die realen Zinsen auch in den USA steigen oder ob die niedrig bleiben und alles nur Inflation ist. Aber das werden wir sehen. Wir werden auch sehen, was in Europa passiert. Ob wir nicht im nächsten Jahr eine Diskussion darüber haben, ob wir die europäischen Fiskalregeln vielleicht nicht ganz so strikt auslegen sollten. Und wie Rüdiger schon sagte, ja, da werden wir auch eine Diskussion darüber haben und bekommen müssen, ob wir in Deutschland tatsächlich die Schuldenbremse nicht vielleicht doch modifizieren sollten.
Europäische Fiskalregeln ist 3%
Verschuldung, dieses Ding, ne? Diese Dinger, ja. Genau.
Ja, und ich denke, bei Bitcoin kommt ja vielleicht auch noch was anderes dazu. Denn Bitcoin ist ja selber, sagen wir mal, hat ja selber Konkurrenz. Ja, also es ist ja nicht so, dass wenn du jetzt von diesen Bubbles profitieren willst, dass du dann nur in Bitcoin gehen kannst. Also ja. Ich glaube halt auch, dass da sozusagen tatsächlich viel Herdenverhalten drin ist und morgen ist es halt ein anderes von diesen Geldern, ja, von diesen künstlichen Geldern. Dann gibt es halt so Herdenverhalten, die Community geht dann halt möglicherweise relativ schnell oder in ein anderes Geld. Das heißt, du kannst auch sozusagen verlieren, nur dadurch, dass du halt zu spät aus Bitcoin reingehst und das andere. Da wird es halt einfach auch so Moden geben, ja. Also das kommt noch vermutlich hinzu, wenn du nicht sozusagen dann wie Ökonomen das nennen, voll diversifiziertes Portfolio von diesen privaten Geldern hältst, sondern ja, dich nur auf Bitcoin konzentrierst. Denn da gibt's ja inzwischen keine Ahnung wie viele, aber da gibt's ja 10, 20, hunderte von Angeboten inzwischen auch, ne?
Und es gibt überhaupt keinen sinnvollen Grund dafür, dass ausgerechnet Bitcoin das wertvollste von diesen Dingern ist, ne?
Genau, also das glaube ich auch. Also da gibt's dann halt, das ist halt mehr oder weniger zufällige Dinge. Und wenn dann halt ein anderer, irgendein Reddit-User oder QAnon, ja, irgendwie sagt, Ethereum oder wie die alle heißen, ja, ist der nächste Geheimtipp, ja gut, und dann kippt halt Bitcoin auch ganz schnell wieder. Also, sagen wir mal so, ich glaube, die Frage, die sich ja für die Wirtschaftspolitik stellt, ist, passiert was, wenn diese Blase platzt? Und das glaube ich eben relativ nicht. Da verlieren halt ein paar Leute Geld.
Wie immer.
Die werden dann auch ärmer werden, ist schon klar. Aber das hat ich glaube nicht, dass wir dadurch Effekte sehen werden, wie sagen wir mal bei einer Bankenkrise, wo die Leute die Banken dadurch gefährden, dass sie ihre Depositen den Banken schnell entziehen. Mhm.
Ja. Dafür ist es auch, selbst bei den Preisen, die Bitcoin jetzt hat, ist es insgesamt vom Marktvolumen her auch viel zu klein. Ja, also es könnte natürlich sein, dass ein Unternehmen sich jetzt ganz viel Geld am Dollarmarkt leiht und das jetzt investiert in Bitcoin.
Ja, Tesla.
Das war ja jetzt die Ausgangssituation. Tesla, genau. Ja, wenn der Bitcoin-Preis halt runtergeht, dann kann es halt sein, dass Tesla pleite ist.
Echt? 1,5 Milliarden haben die hingelegt, ne? Also 1,5 Milliarden
ja, in Bitcoin getauscht. Ja, genau. Und wenn der Preis halt auf Null geht, dann hat Tesla 1,5 Milliarden Euro Verlust gemacht.
Ich habe keine Ahnung,
wie hoch das Eigenkapital von Tesla ist, ja, inklusive sozusagen der Reserven, die ja. Elon Musk da bereit ist reinzustecken, aber ja, ist halt so wie Elon Musk geht halt ins Casino und sagt, ja, 1,5 Milliarden Euro auf Rot.
Genau.
Und dann sagen alle, hey, Rot ist die total geilste Farbe der Welt, weil Elon Musk hat gesagt, Rot ist gut. Lass uns alle auf Rot setzen.
Genau, und hintenrum verkauft er rote Farbpigmente.
Ja.
Der neue italienische Ministerpräsident heißt Mario Draghi. Mario Draghi war EZB-Chef, als die Banken geplatzt sind. Also erst die Immobilienkredite geplatzt sind und dann weltweit die Banken geplatzt sind. Der damals die, was war denn das? Wer hat denn da gegen den Euro gewettet? Irgendwer hat gegen den Euro gewettet und Draghi hat dann gesagt, nö, ich halte den Euro um jeden Preis. Und jetzt ist er Ministerpräsident in Italien. Was haben die Italiener von so jemandem zu erwarten?
Das soll mal Christian beantworten, das ist unser Lokaleck, also Italien-Experte.
Also, sagen wir mal so, ich hab mir die Regierungserklärung mal gelesen.
Ja.
Es ist schon dröge. Ja.
Technokratenregierung halt. Ne?
Also sozusagen dagegen ist Olaf Scholz jemand, der so richtig, weißt du, aus sich herausgeht.
Ein Karnevalist oder was?
Ein Karnevalist, ja, genau. Also da ist also eine Regierungserklärung, in der der Regierungschef, der zukünftige Regierungschef erklärt, also der Gini-Koeffizient hat sich von 38% auf 42%, hätte er sich verändert, hätte man nicht Gegenmaßnahmen getroffen und dadurch ist er nur auf 40% gestiegen.
Der also, Gini-Koeffizient so. War dieses Ding, was die Zufriedenheit oder sowas anzeigt, ne?
Nee, die Ungleichheit. Im Einkommen. Sehr technisch für so eine Regierungserklärung. Was haben die Italiener zu erwarten? Es ist eine Regierung, die sich sehr aufs Ökonomische konzentrieren wird. Das ist, was ich vermute. Das ist auch deutlich, wird auch deutlich in der Regierungserklärung. Die Regierungserklärung nennt drei Punkte zentral für Italien. Das erste ist der Bildungssektor. Das zweite ist die Erwerbstätigkeit von Frauen. Und das dritte ist das klare Commitment auf Europa. Das ist eher eine Sache, die sozusagen an sich intern an die Opposition wendet. Die Opposition sind eben die nationalistischen, euroskeptischen Parteien. Also sozusagen, das sind die beiden großen Reformdinge, denke ich, die diese italienische Regierung anpacken will, neben all den Fragen, all den Punkten, die jetzt natürlich während der Pandemie und dann im Nachgang nach der Pandemie anstehen. Absicherung von Einkommen, Unternehmenspleiten, das Gesundheitssystem etc., aber sozusagen als große Reformthemen für Italien, der Bildungssektor, da geht es eben auch darum, insbesondere jetzt kurzfristig die Probleme, die aus der Schließung der Schulen entstanden sind, anzugehen. Da gibt es schon so ein paar Ideen im Sinne von die Sommerferien einzukürzen. Die sind ja in Italien relativ lang, um dadurch Schulzeiten nachzuholen. Und das ist durchaus verbunden mit der Frage von Frauenerwerbstätigkeit. Die ist in Italien für europäische Verhältnisse ausgesprochen niedrig. Und da sind eben große Wachstumspotenziale. Ein weiterer Punkt, mir schien das aber in der Regierungserklärung ganz ehrlich gesagt dann doch ein Stück weit unter ferner liefen, war europäische Industrieklimapolitik. Also das lief aber eher so unter, wir wollen unsere die Natur unserer Strände erhalten, als irgendwie, wir wollen jetzt ganz massiv in CO2-Isolierung von Häusern oder so investieren. Also das ließ sich jetzt aus der Regierungserklärung zumindest nicht besonders ablesen. Interessant aber sozusagen der Widerspruch. Frauenerwerbstätigkeit, großes Thema. Diese Regierung hat, wenn ich es richtig im Kopf habe, ich müsste noch mal nachschauen, aber jedenfalls war das, bevor die endgültig stand, die Regierung, hieß es, gibt zwei Ministerinnen und es gibt in der italienischen Regierung immer wesentlich mehr Minister, als in der deutschen Regierung es Minister gibt. Das ist so ein bisschen ein ulkiger Widerspruch. So ein reines Männerkabinett ist es halt.
Okay, jetzt aber von dem mal abgesehen, das hört sich doch vernünftig an. Denn Italien gilt ja tatsächlich als das Land, wo man schon jahrzehntelang im Grunde genommen kein Produktivitätswachstum mehr gesehen hat. Ja. wo man also wirklich, also auch selbst der linkeste Ökonom schlecht argumentieren kann, das ist alles Nachfrage, das ist alles aus Austerität. In Italien, glaube ich, kann man wirklich einen Punkt machen, dass man eine ganz ganz kräftige Dose Dosis Angebotsökonomik auch braucht, um eben Produktivität zu verbessern. Und ich meine, der sklerotische Bildungssektor und die Tatsache, dass Frauen eben immer noch, dass es offensichtlich Friktionen gibt, die Frauen davon abhalten, auf den Arbeitsmarkt zu gehen, das scheint mir eine vernünftige Politik zu sein, oder wie siehst du das?
Was ist denn eine gehörige Portion Angebotsökonomik?
Ja, sich darüber Gedanken zu machen, wie man also zwei Dinge hinbekommt. Erstens, dass es ein mehr gibt an Angebot von Produktionsfaktoren, vom Faktor Arbeit. Die Leute wollen mehr arbeiten. Und das Zweite ist, dass die Produktion dorthin wandert, wo man besonders kluge Ideen hat, wie man Dinge produzieren kann. Wo halt, dass die Produkte gerade produziert werden, die besonders stark nachgefragt sind, dass davon viel produziert wird. Und
ja, aber werden davon nicht automatisch besonders viel produziert, wenn besonders viel nachgefragt wird?
Na, nicht unbedingt. Also stell dir vor, zum Teil gibt es das in Italien. Ja, es gibt einen sehr stark regulierten Markt. Du hast Vorgaben darüber, wie viel Bäcker in irgendwie einem Stadtviertel sein dürfen oder sollen. Das haben wir bei uns ja mit den Apotheken ein Stück weit. Und jetzt gibt's eben jemanden, der hat eine total klasse Idee, der weiß jetzt, wie er eine Bäckereikette aufmacht, anstatt irgendwie so ein Einzelbäcker halt. Mhm. Der baut sich halt vor die Stadt ein großes Brötchenbackwerk und schickt dann mit seinen LKWs an viele kleine Bäckereiläden, schickt der Brötchen. Die sind viel billiger. So, wenn ich aber jetzt sage, der darf gar nicht überall an jeder Ecke einen Brötchenverkaufsstand aufmachen, weil wir ja die Zahl der Bäcker limitiert haben, dann ist auch seine ganze Idee mit, ich kann viel einfacher vor der Stadt Brötchen backen in der großen Brötchenfabrik, die bringt halt nichts. Ja?
Aber dessen Brötchen schmecken doch nicht so, Christian.
Ja, genau. Das wird sie mit Sicherheit, wird das ein Kommentar sein. Herzlichen Dank an die Hörer.
Also, sie haben ja recht, die schmecken ja wirklich nicht, aber das ist den Leuten ja egal. Den Leuten ist ja der Preis wichtig.
Ich denke immer, die Leute sollen halt das kaufen, worauf sie Bock haben. Nee, aber also das ist die Idee halt.
Wenn die Leute das tun würden, gäbe es keine Werbung.
Das war. Naja, also jedenfalls.
Also Angebotsökonomik heißt, ich schaffe Verhältnisse, in denen es sich für den Produzenten dieser Brötchen lohnt, überhaupt diese Brötchen zu produzieren.
Ja, und sich für Leute lohnt, sich darüber Gedanken zu machen, wie kann ich denn vielleicht als Unternehmen wachsen?
Mhm. Ja, und wie kann ich als Arbeitnehmer meine Arbeitskraft lohnend am Arbeitsmarkt anbieten, in dem Fall eben von Frauenerwerbstätigkeit, ja, und
genau.
Also, eben auch die Produktionsfaktoren produktiver zu machen. Das ist Bildungsthema, ja. Also hast du genügend Fachkräfte zum Beispiel? Das italienische Bildungswesen, liefert es das, was das 21. Jahrhundert braucht? Mein Eindruck ist von außen eher nicht. Die Universitäten, aber Christian ist da der Experte, scheint mir extrem sklerotisch zu sein. Und ich meine, das sieht man schon daran, dass viele talentierte Italiener gerne auswandern nach Deutschland, nach Großbritannien, vor allen Dingen in die USA. Es gibt viele italienische Ökonomenkollegen, ja. Das hat schon seine Gründe, warum die oft nicht in Italien bleiben.
Was wäre denn eigentlich eine gehörige Portion Nachfrageökonomik? Also was wäre das Gegenteil?
Naja, also man könnte sich halt überlegen, dass dass der Staat tritt halt stärker als Nachfrage auf.
Okay.
Ja, also das Problem, man könnte sich ja überlegen, das Problem liegt nicht darin, bei unserem hypothetischen Industriebetrieb, ja, dass man ihm verboten hat, an jeder Ecke einen Brötchenstand aufzumachen, sondern dass sich einfach erstmal gar nicht lohnt, diese große Industriefabrik für die Brötchen zu kaufen, weil im Moment nicht genügend Leute da sind, die Brötchen kaufen wollen. Und jetzt könnte der Staat auftreten und sagen, okay, hör mal zu, wenn du Brötchen lieferst, dann kaufe ich dir davon ganz viele ab und dann schmeiße ich die in mehr. Ja. Im Extremfall verfüttert er das Brot an die Enten. das kann durchaus in Ausnahmesituationen kann das halt sinnvoll sein, ja, weil sozusagen das eine Anschubfinanzierung liefern kann. Ja, dann baut er seine Industriefabrik und die Arbeiter, die in der Industriefabrik jetzt Brötchen backen, die sind so viel produktiver und haben höheres Einkommen, dass die dann irgendwann anfangen, auch ganz viele Brötchen zu kaufen und dann läuft der Laden von selbst. Genau. Aber der Staat durch anfänglich so eine Anschubnachfrage setzt diese Kette in Gang. Also so könnte man darüber nachdenken, wie halt staatliche Nachfragepolitik wirkt. Und dann könnte es tatsächlich sogar sinnvoll sein, das Brot an die Enten zu verfüttern.
Gut, das Beispiel ist natürlich jetzt speziell, weil das natürlich so ein bisschen sich nach Nachfrage Industriepolitik anhört. Ich will nicht sagen, dass das der Fall unmöglich ist oder dass man das nie hat, aber der typische Fall ist natürlich in der Tat, Nachfragepolitik ist eher noch als Angebotspolitik gesamtwirtschaftliche Politik. Ne? Im Sinne von, ja, wir sind halt in der Rezession, aus irgendwelchen Gründen kollabiert die private Nachfrage meistens eben und nur dann ist das überhaupt gerechtfertigt, wenn diese Kollabierung der privaten Nachfrage in einer Rezession eben, naja, aufgrund von Marktunvollkommenheiten, das können verschiedene sein, das können finanzielle Probleme sein, das können Preise sein, die nicht reagiert etc., die eben zu stark zurückgeht und dann hat eben der Staat tatsächlich die Aufgabe, die gesamtwirtschaftliche Nachfrage anzukurbeln. Das macht er entweder typischerweise in normalen Rezessionen durch die Geldpolitik, insofern zwar nicht Helikoptermoney, aber Helikoptergeld, aber so ähnlich quasi, um es mal ganz vereinfacht zu sagen, oder er macht es halt vielleicht traditionellerweise, indem er dann staatliche Infrastrukturprojekte durchführen lässt, also Brücken baut oder Brücken saniert, neue Autobahnen baut und solche Sachen.
Nur vielleicht, meistens denkt man ja irgendwie, Angebotspolitik ist typischerweise arbeitgeberfreundliche Politik. Ja. Und Nachfragepolitik ist irgendwie arbeitnehmerfreundliche Politik. Ja. An diesem Italien Frauenerwerbstätigkeitsbeispiel, glaube ich, kann man einen Punkt machen, wo man sieht, es muss nicht notwendigerweise so sein. Also ein ganz praktisches Thema, warum Frauenerwerbstätigkeit in Italien relativ niedrig ist, sind Regelungen um Schulen und Kinder, dass Kinder nicht alleine von der Schule nach Hause gehen dürfen und gleichzeitig eine Situation, wo viele private Arbeitgeber das Recht haben und nutzen, ihren kleinen Betrieb, also so der typische, weiß ich nicht, Rechtsanwalt oder so, ja, mittags für 3 Stunden zuzumachen. So, und dann wird halt von morgens 9 bis um 1 gearbeitet und dann nochmal, 3 Stunden ist vielleicht übertrieben, und dann nochmal von 3 Uhr bis 6, 7 Uhr abends.
Ja.
Das kriege ich natürlich nicht überein damit, dass ich um 16 Uhr ein Kind von der Schule abholen muss. Und ja, wenn ich zum Beispiel das Recht des Arbeitgebers einschränken würde, hier 2 Stunden Mittagspause anzuordnen, würde ich denken, das ist arbeitnehmerfreundlich, wenn ich sage, der Arbeitnehmer darf halt seine Mittagspause nehmen, wann er möchte und die kann er auf 1/2 Stunde verkürzen, dann könnte ich gleichzeitig hier mehr Arbeitsangebot generieren.
Ja, weil das ist aber, glaube ich, wichtig zu sagen. Es geht nicht darum, per se zu sagen, die Frauen sollen jetzt alle arbeiten, bitte. Also nicht so wie, keine Ahnung, so eine Frauen weg vom Herd in die Fabriken, ja. Um Gottes Willen, so, das gibt's ja genug schreckliche Beispiele in der Geschichte. Darum geht's ja gerade nicht, sondern es geht eben darum, dass man vermuten kann, dass zumindest im Falle von Italien, dass, weil man es eben vergleichen kann mit vergleichbaren europäischen Ländern, dass das Arbeitsangebot der Frauen eben deshalb so niedrig ist, weil den Frauen eben sozusagen Steine in den Weg gelegt werden. Ja, darum geht's ja. Und es geht eben, Angebotspolitik ist eben, diese Steine möglichst zu beseitigen, damit die Frauen eben bessere Entscheidungen treffen können, wenn dann natürlich, und dann kommt, im Falle von Italien kann man das relativ sicher sagen, dass dann auch tatsächlich mehr Arbeitsangebot der Frauen rauskommen wird. Aber das ist sozusagen ein Nebenzweck oder Nebeneffekt. Das eigentliche Ziel von der guten Angebotspolitik ist eben, dass die privaten Akteure ja das eher machen können, was sie gerne möchten und eben ja die bestimmte in dem Fall eben Machtverhältnisse auf der Arbeitgeberseite tatsächlich beseitigt werden, die eben genau das verhindern. So muss man, glaube ich, drüber nachdenken. Nicht jetzt im Sinne von, alle Frauen müssen in die Fabriken oder so. Das wäre ja furchtbar.
Kommen wir zur Vermögenssteuer, dem eigentlichen Thema dieser Sendung. Ich hatte das ja letztes Mal schon gefragt. Vermögenssteuer heißt, ich muss Geld dafür bezahlen, dass ich die Wohnung, in der ich wohne, besitze, richtig?
Das wäre so.
Unter anderem.
Ja. Also und ich zahle ja schon Grundsteuer dafür, aber das wäre ja nochmal was anderes. Also
die Grundsteuer ist eine Vermögenssteuer.
Ah, die Grundsteuer ist eine Vermögenssteuer. Ist
eine Art von Vermögenssteuer. Die wird halt dadurch gerechtfertigt, dass der Staat, die Grundsteuer ist ja eigentlich fast wie eine Gebühr, ne? Also der Staat wirklich
genau, tatsächlich. So verstehe ich die
auch. Ja, eine Gebühr im technischen Sinne, im Sinne, dass da schon, ich meine, das ist zwar bei einer Steuer nie, dass da 1:1 Gegenleistung gibt, aber bei der Grundsteuer wird halt gesagt, okay, du als Hausbesitzer, du nimmst halt bestimmte staatliche Infrastrukturleistungen besonders in Anspruch und deshalb will ich was von dir haben dafür. Also das ist, es ist zwar, wie gesagt, juristisch eine Steuer, du hast da keinen Anspruch auf diese Infrastrukturleistung, aber letztlich ökonomisch ist es, glaube ich, schon de facto so gerechtfertigt, bei der Grundsteuer speziell. Bei der Vermögenssteuer kann man das zwar auch sagen, also es gibt tatsächlich Vermögenssteuerrechtfertigung in der Literatur, die so ein Argument machen wie, naja, je reicher du bist, desto mehr brauchst du das, was weiß ich, das staatliche Justizwesen oder auch die Polizei, die dich im Zweifel schützt vor Räubern und so, deswegen musst du halt was bezahlen. Sagen wir mal, wenn du typischerweise, wenn du halt Geld hast dann oder Vermögen hast, dann musst du Kontrakte schreiben und also Verträge schreiben und alle hast mehr juristischen Aufwand und belastet damit sozusagen die staatlichen Stellen mehr und das rechtfertigt eine Vermögenssteuer. Das ist aber eher eine exotische Begründung, würde ich mal sagen, für eine Vermögenssteuer, ja. Aber wie gesagt, bei der Grundsteuer ist es, glaube ich, diese Gebührenbegründung ist, glaube ich, häufiger zu sehen.
Insofern, ja, das finde ich auch sehr, sehr, sehr plausibel. Also einfach auch so vom, ich sag mal, vom Gefühl her finde ich das sehr plausibel. Also ich habe halt eine Wohnung irgendwo oder ich habe ein Haus irgendwo. Da kümmert sich irgendjemand drum, dass die Straße vorne vorbeiführt und dass da auch mal irgendwie Winterdienst passiert oder weiß der Geier was.
Ja, Abwasser und solche Sachen halt.
Ja, wobei, ne? Das zahle ich ja dann auch nochmal gesondert.
Das zahlst du noch zu, klar, ja, ja. Aber trotzdem, du musst ja hingelegt werden.
Ja gut, es hat aber einfach nur damit was zu tun, dass die Grundsteuer ist halt eine kommunale Steuer und dass die staatliche Gemeinschaft, an der du die Steuer entrichtest, die ist eben relativ klein, die ist eben deine Kommune. Ja, und deshalb genau. Siehst du unmittelbar den sozusagen den Bezug oder unmittelbarer. Aber eine Steuer bleibt und es ist eine Vermögenssteuer. Wenn wir in einem Stadtstaat leben würden, dann ja, wird das Argument für jede andere Vermögenssteuer auch gelten. Mhm. Also es ist eine Steuer, Rüdiger.
Was ich aber jetzt tatsächlich nicht verstehe, ist, als ich diese Wohnung, in der ich wohne, gekauft habe, war der Quadratmeter, ich vermute mal, weiß ich gar nicht, ich habe damals 1.000 Euro für einen Quadratmeter bezahlt, die dürfte mittlerweile sowas wie 2.500 oder 3.000 Euro wert sein. Wenn ich da jetzt, das ist ja mein Vermögen erstmal rein rechnerisch, aber ich habe da ja nichts von. Woher sollte ich das Geld nehmen, das ich auf den Wertzuwachs bezahlen muss?
Klar, also im Zweifel aus deinem laufenden Einkommen. Oder indem du andere Vermögensgegenstände, die vielleicht ein bisschen liquider und teilbarer sind als deine Wohnung. Du kannst ja nicht so deine Wohnung quadratmeterweise verkaufen.
Ich will Fahrradstellplätze irgendwo.
Genau. Da gibt es tatsächlich, was wir Ökonomen Unteilbarkeiten nennen, aber indem du halt andere Vermögensgegenstände tatsächlich nach und nach liquidierst.
Aber dann würde ich ja, wenn ich das endlos weiterdenken würde, würde ich ja irgendwann daran pleite gehen, dass meine Wohnung immer mehr wert wird und ich von diesem Wert aber eigentlich gar nichts habe, weil ich einfach nur drin wohne.
Nee, du hast ja immer noch die Option, deine Wohnung zu verkaufen.
Irgendwann stirbst du und dann kannst du die Wohnung verkaufen oder deine Erben müssen sie dann halt verkaufen. Ich meine, sag mal, wenn das jetzt ein Problem wäre, würde es natürlich da würde es Geschäftsmodelle geben, da würde es Banken geben, die dir einfach sozusagen dann das Geld vermutlich leihen könnten. Ja, du würdest das dann halt, du würdest halt quasi deine Wohnung verflüssigen.
Hypothek nennt sich das.
Es gibt ja auch so Rentenkonzepte, gibt es ja auch tatsächlich.
Da gibt's genauso. Da gibt es natürlich finanzielle Innovationen, die das dann machen würden. Also das sind lösbare Probleme.
Vermögenssteuern haben den großen Charme, dass sie etwas besteuern, was schon da ist und nicht so schnell weggehen kann. Zunächst einmal. Oder auf den ersten Blick haben sie diesen Charme. Ja, deine Wohnung ist ja jetzt schon da. Wenn ich jetzt hingehe und sag, ich hätte gerne einen Teil des Werts deiner Wohnung, jetzt sind wir wieder bei deiner Wohnung.
Nehmen wir deine Wohnung.
Ja, ich bin ja ein armer Mieter, bei mir kannst du ja nichts holen.
Ja, ja, und im Gegensatz zu seinem Einkommen, das ist halt der Punkt. Wenn man sagt, Holger, ich in der Zukunft nehme ich so und so viel Geld von deinem Einkommen jeweils weg.
Dann gehe ich einfach nicht mehr arbeiten.
Dann gehst du möglicherweise Richtig. Nicht mehr arbeiten. Ja. Und vor allen Dingen als Quasi-Selbstständiger kannst du in deinem Fall das sogar ganz gut. Ja. Dann sagst du, naja, dann lege ich mich halt zumindest teilweise auf die faule Haut. Das ja. geht richtig beim Vermögen bei deiner Wohnung nicht. Sorry, Christian, ich wollte das...
Genau. Das ist ja, du hast den Punkt ja viel besser gemacht, als ich ihn hätte machen können. Also der große Charme oder auf den ersten Blick der große Charme von der Vermögenssteuer ist eben zu sagen, das ist eh schon da, da kann ich gar nichts mehr dran ändern, gar nichts mehr anpassen. Wenn ich jetzt den Leuten x Prozent davon wegnehme, dann kann ich damit den Staat finanzieren. Und entweder kann ich dann anfangen, mehr auszugeben als Staat, oder ich kann andere Steuern senken, zum Beispiel die Einkommenssteuer, und dann arbeitet der Holger noch viel mehr, ja. Als er sowieso schon arbeitet.
Und zahlt dadurch mehr Steuern.
Ja, vielleicht auch insgesamt weniger, aber er zahlt halt, du zahlst halt dann deine Vermögenssteuer, ja. Und deine Einkommenssteuer, die ist eben dementsprechend, die kann so weit sinken, bis das gesamte Steuervolumen gleich ist, aber du arbeitest mehr. Mhm. Da sind wir wieder bei der Angebotspolitik, ja.
Genau. Der Kuchen würde größer für alle, weil du mehr Radiosendungen produzierst und mehr Podcasts machst.
Ja. Jetzt gibt es aber natürlich ein Problem dynamisch über die Zeit. Weil wenn du heute weißt, dass du morgen Vermögenssteuern zahlst, dann sparst du heute weniger.
Richtig.
Weil du dir denkst, ja, warum soll ich das Geld denn zur Seite legen, damit ich morgen davon einen Teil abgebe?
Ja. Aber das ist dann konjunkturstimulierend, oder nicht? Wenn ich heute sage, ab in 5 Jahren, da müsst ihr alle Vermögensteuer zahlen, da verjubeln die Leute doch ihre Kohle, also habe ich Aufschwung.
Ja, das ist in der Tat, wäre das konjunkturstimulierend. Das ist so ähnlich wie eine zukünftige Mehrwertsteuer.
Mehrwertsteuererhöhung, haben wir gerade ausprobiert.
Hat nicht so gut funktioniert, oder?
Doch.
Ja, Rüdiger hat dazu sogar geforscht, das hat hervorragend funktioniert.
Ach Gott,
ja.
Kommen wir dann nochmal dazu separat.
Ja. Nee, also das wäre natürlich ein Effekt, aber wenn jetzt alle nicht mehr viel sparen und keine Häuser mehr bauen, weil ja, wenn ich ein Haus baue, muss ich für sparen, dann muss ich zukünftig mehr Steuern zahlen, dann sind halt in der Zukunft weniger Häuser da.
Ja.
Und wenn weniger Häuser da sind, dann ist halt wie in Berlin, dann ist irgendwie Wohnraum knapp. Ja. Und dann steigen die Mieten und dann lohnt sich halt auch gar nicht mehr nach Berlin zu ziehen, um da Radio zu machen, weil ist halt viel zu teuer.
Ja.
Deshalb zieht man da gar nicht hin und macht da kein Radio mehr und das Angebot an Radiomoderatoren sinkt. Sehr schade.
Es ist aber noch komplexer, natürlich, weil dein dynamisches Argument, und das ist durchaus ein Argument, das zur Zeit in der Literatur gemacht wird, gilt natürlich auch für Dinge, die mit dem Arbeitsangebot zu tun haben, aber eben auch dynamisch sind. Also um es mal ganz konkret zu machen, wenn du weißt, dass du statt einer Vermögensteuer eine höhere Einkommensteuer in der Zukunft bezahlen wirst und vielleicht sogar progressiv umso mehr, kann es durchaus sein, dass du in dein Humankapital nicht so investiert. Also mit anderen Worten, du trainierst deine Stimme nicht so gut, du hast nicht diese klassische samtige Radiostimme oder wie auch immer, du bildest dich nicht einfach so weiter, du wirst dann ein schlechterer Radiomoderator oder ganz generell, es passiert eben nicht das, was Ökonomen als Humankapitalinvestitionen.
Ja, wozu sollte ich einen höheren Abschluss machen, wenn ihr mir das Geld sowieso wegnehmt, was ich damit
genau, verdiene? In Form von Einkommen und dann gibt es viele Ökonomen, die sagen, was eine Vermögensteuer tun kann, also es gibt ein Argument ist sozusagen, also dann würde eben die Einkommensteuer Zweifelsfalle senken, um eben Humankapitalinvestitionen zu begünstigen. Es gibt dann das Zusatzargument, dass Humankapitalinvestitionen nicht nur gut für dich sind, sondern auch gut für die Leute, mit denen du zusammenarbeitest, aber dass du nicht notwendigerweise mit berücksichtigst, sodass wir aus dem Grund schon eh zu wenig Humankapitalinvestitionen haben. Und dann bauen Ökonomen ein Argument zu sagen, okay, lieber das Kapitalvermögen besteuern, um das Humankapitalvermögen bzw. die Erträge auf Humankapitalvermögen, vulgo normales Arbeitseinkommen, entlasten zu können, um eben Humankapital zu stimulieren, um im Zweifel dann auch wieder den Kuchen, das wäre auch eine Art von Angebotspolitik, den Kuchen dann wieder zu vergrößern.
Und da gibt es natürlich noch eine dritte Variante. Ich kann ja die Vermögensteuer, die besteuert ja den Bestand deines Vermögens. Mhm. während eine Kapitalertragssteuer die Erträge deines Vermögens besteuert. Und ich könnte natürlich die genau gegeneinander verschieben. Also ich könnte sagen, ich erhebe jetzt 1% Vermögenssteuer, mhm, und senke die Kapitalertragssteuer um genau den gleichen Betrag. Was jetzt passiert ist, ich verändere die Anreize, in Vermögensgegenstände zu investieren, mhm, die riskant sind, relativ zu wenig riskanten Anlagen. Also ich habe irgendwie so eine langweilige Anlage und die bringt mir genau 1% Rendite. Da ist aber irgendwie, da ist kein Risiko drin. Okay, diese Anlage, da zahle ich normalerweise wenig Kapitalertragssteuer drauf. Okay, da verliere ich halt ein bisschen, aber ein bisschen bleibt, was bleibt noch über, ja, von diesen 1%. Wenn ich jetzt aber eine 1%ige Vermögenssteuer habe, dann bleibt halt nichts mehr bei dieser Anlage über. Dann habe ich eine andere Anlage, die liefert im Schnitt höhere Erträge, aber manchmal sind die hoch, manchmal sind die niedrig. Wenn ich jetzt hingehe und die Vermögenssteuer darauf erhebe, dann erlaube ich eben von den hohen Erträgen stärker zu profitieren,
ja,
weil ich jetzt weniger Kapitalertragssteuer habe. Das heißt, was jetzt halt passieren kann, ist, dass die Leute, so wie in Rüdigers Beispiel, da wollen die Leute mehr in Humankapital anstatt in physisches Kapital investieren. Hier wäre die Situation, dass sie mehr in riskantes Kapital investieren, statt langweiliges Kapital sozusagen. Hm. Jetzt kann man sich ja eben überlegen, was besser für die Gesellschaft ist. Ja, wenn ich die Leute da rein dränge, Risiken zu nehmen, kann das schlecht sein für den Einzelnen, der diese Risiken dann tragen muss, weil er sich nicht gegen die Risiken versichern kann. Es kann aber gut für die Gesellschaft als Ganzes sein, weil eben im Schnitt diese riskanten Anlagen höhere Erträge bringen. Und dann eben auch der Kuchen größer wird.
Hinter den riskanten Anlagen steht ja was, typischerweise. Es sind ja möglicherweise neue Firmen, neue Produkte. Also da steht ja Innovation dahinter jetzt sozusagen. Also das soll ja hier nicht nur um Finanzprodukte gehen, sondern um ja zum Beispiel neue Impfstoffe, ja, mit einer ganz neuen Technologie zum Beispiel. Ja. Also das ist der eine Punkt. Man kann es auch über die Ausgabenseite begründen. Das ist vielleicht die typische politische Begründung von der Linken, von den eher Linken, die dann eben sagen, wir nehmen die erhöhte Vermögenssteuer oder auch Erbschaftssteuer, das ist eine andere Version des Ganzen.
Erbschaftssteuer ist eine Vermögenssteuer, ist das nicht eine Einkommenssteuer?
Ja.
Also ökonomisch ist
das so eine Einkommenssteuer.
Naja, das kommt ein bisschen drauf an, wie man es versteht, aber zunächst einmal, also in der amerikanischen Vorstellung ist der Steuerschuldige der Erblasser.
Ach.
Bei der Erbschaftssteuer.
Ist ja ein Ding.
Es gibt zwei Typen von Steuern in den USA,
ja,
je nach Staat, wo du bist. Aber die Haupterbschaftssteuer ist in der Tat, wird aus dem Vermögen, also du bist nicht haftbar,
ja,
als Erbe,
ja,
bist du nicht mit anderem Geld haftbar, sondern es wird aus dem Vermögen des Erblassers bestritten. Das ist in Deutschland, glaube ich, anders tatsächlich. Das ist eher eine Nachlasssteuer in Deutschland, ne?
Ja, also in Deutschland ist das mein Einkommen, entsprechend bin ich steuerpflichtig. Also darum finde ich es ja so absurd, dass wir keine Erbschaftssteuer haben.
Das kommt so ein bisschen tatsächlich drauf an. Weiß ich aber jetzt, okay, das ist so ein Twitter-Ding, sagen wir, das kommt sehr ein bisschen auf die
Aber es wird halt, aber die Erbschaftssteuer besteuert halt letztlich, also zwar ein Einkommensfluss, also zwar ein Fluss hier, aber da steckt kein planmäßiges Verhalten in dem Sinne drin, dass ich irgendwie meinen Todeszeitpunkt anpasse.
Ja,
ja, genau. Wohingegen natürlich bei Vermögensbildung dahinter steht eben, oder auch Anlageentscheidung, dahinter steht irgendein planmäßiges Verhalten. Und beim Arbeitseinkommen natürlich auch, weil ich mich entscheide, ob ich arbeite oder nicht.
Da gibt's doch dieses lustige Papier meines Ex-Kollegen Joel Swanwood, der angeblich nachgewiesen hat, dass Leute tatsächlich ihren Todeszeitpunkt timen bei so Erbschaftssteueränderungen. Hat das nicht sogar irgend so eine goldene Himbeere?
Ja, das ist ein ganz ulkiges Papier im Review of Economics and Statistics, aber durchaus kritisch diskutiert.
Ja, durchaus kritisch diskutiert. Es fiel mir nur gerade ein, weil du das.
Das ist schon ulkig, ja. Die Evidenz ist halt, also das Papier endet halt damit, dass man schon statistisch nachweisen kann, dass wenn es sich lohnt, irgendwie einen Tag länger zu leben, um Erbschaftssteuer zu vermeiden, dann leben die Leute auch einen Tag länger.
Geil.
Jedenfalls statistisch. Fußnote, wir können natürlich nicht ausschließen, dass nicht einfach nur...
Oh Gott, sag's nicht! Dass sie die tote Oma noch ein bisschen in Fenster gesetzt haben.
Ja, richtig, so. Richtig. Ja, also, hinreichend hohe Erbschaftssteuer, da kann man ja auch mal den Arzt bezahlen.
Alter Vater. Genau.
Den Todeszeitpunkt
anders. Naja, Ökonomie, die Anreize wirken halt. Aber ich wollte eigentlich was ganz anderes sagen, Leute. Ich wollte eigentlich sagen, dass du das mit dem Humankapital, das Argument kannst du auch über die staatliche Ausgabenseite machen. Also anstelle von zu sagen, wir erheben jetzt eine Vermögensteuer und senken Steuern aufs Humankapital, also vulgo Einkommensteuern, und machen das sozusagen ungefähr gleich, dass der Staat sich nicht verändert. Die Linken wollen ja was anderes. Die Linken wollen ja Vermögensteuer, manchmal Erbschaftssteuer, um höhere Bildungsausgaben zu finanzieren, vor allen Dingen auch Bildungsausgaben, die dann, und das ist jetzt ein ganz anderer Punkt, was die Vermögensteuer angeht, um eben möglicherweise Ungleichheiten, soziale Ungleichheiten zu beseitigen. Das sind ja, was wir jetzt gemacht haben, sind ja so Budgetbegründungen, ja, also man kann so Anreize verschieben zwischen verschiedenen Anlageformen, ja, oder man kann zusätzliche staatliche Einnahmen schaffen. Das sind Anreizbegründungen und die Budgetbegründung. Das sind so diese sehr engen ökonomischen Begründungen. Dann gibt's aber natürlich auch noch vielleicht eine dritte Begründung, die ja sehr häufig diskutiert wird für eine Vermögensteuer. Die ist halt das, also als Gegenmittel zur Vermögensungleichheit, ja. Und wo man eben Vermögensungleichheit selber als irgendwie korrosiv für das soziale Zusammenleben, für die Demokratie, für
was es ist.
Für unser Gemeinde, ja, das ist noch eine Frage. Also das, ich glaube, das ist noch nicht abschließend.
Ich habe vor Jahren schon mal einen Vortrag von einem Darmstädter Professor gehört, der genau an sowas rumgeforscht und der gesagt hat, je extremer die Extreme sind, desto ungünstiger ist es für die gesamte Population, egal worum es geht.
Das ist sehr schwierig. Ich kenne den, mir fällt der Name jetzt auch nicht ein. Kann man vielleicht.
Van Darmstadt, oder?
Das ist der Reichensoziologe oder wie der genannt wird. Der hat sich spezialisiert auf die Erforschung der reichen Deutschen. Zunächst mal muss man sagen, dass es viele Gründe für Vermögensungleichheit geben kann. Einer davon ist zum Beispiel, je besser dein Sozialstaat ausgebaut ist, desto höher ist die Vermögensungleichheit, weil insbesondere die Armen nicht unbedingt sparen müssen für ihre Altersvorsorgung. Ja. Mhm. Es kann damit zusammenhängen, wie gut dein Mietrecht ist zum Beispiel. Wenn du ein sehr mieterfreundliches Mietrecht hast, dann gehen die Leute eher in Mietwohnungen und bilden damit kein Vermögen. Ja. Also es gibt durchaus gute Gründe, warum du, sagen wir mal, linke Gründe oder sagen wir mal, sympathische Gründe, warum du am Ende mit einer großen Vermögensungleichheit rauskommst. Skandinavische Länder übrigens haben typischerweise genau aus diesen Gründen eine extrem hohe Vermögensungleichheit.
Schweden hat die höchste Vermögensungleichheit unter den Ländern in der EU.
Ich glaube sogar bis an die USA ran, meine ich sogar Schweden. Also
ja, ich meine, ja, weil die Masse der Leute einfach gar nichts hat.
Ja, weil sie nichts braucht.
Weil sie nichts braucht,
ja. Genau. Und die paar, also die Bock drauf haben, was zu haben, reißen dann die ganze Statistik.
Genau, irgendwer muss halt den Kapitalstock in der Ökonomie halten. Irgendwer muss ja der Eigentümer von dem ganzen Zeug sein. Ja. So, und wenn halt die meisten Leute sagen, ich brauche nicht sparen, weil mir kann ja nichts passieren, dann sparen halt auch viele Leute nicht. Das Gegenteil ist der Mittelmeerraum in der EU. Mhm. Griechenland, Italien, Spanien, die haben halt keine soziale Grundsicherung.
Ja.
Und dann ist eben relativ klar, wenn die Alternative ist, irgendwie verhungern, wenn es halt schlecht läuft, oder ich kümmere mich vorher drum, was zur Seite zu legen, dann legen alle Leute so, wie sie irgendwie können, was zur Seite. Verhungern ist nicht ganz das Thema, aber letztlich hauptsächlich darum, weil es halt sowas wie die Caritas gibt, ja, und irgendwie jemand noch in der Suppenküche essen kann, der halt unter der Brücke ansonsten wohnt. Aber es gibt eben keine soziale Grundsicherung, so wie bei uns Hartz IV plus Wohngeld. Wenn man das in Italien erzählt, dann gehen die Augen ganz klar weit auf. Wie,
da kommen die alle hier rüber und wandern in die sozialen Sicherungssysteme ein.
Nee, aber die Frage ist, warum arbeitet da noch irgendwer bei euch?
Das ist tatsächlich, das frage ich mich seit vielen, vielen Jahren. Also seit ein Freund von mir aus Köln auf Hartz IV gefallen ist. und festgestellt hat, dass wenn der ein bisschen, ne, wenn der irgendwie auf dem Land irgendwo, auf dem Flohmarkt irgendwas einkauft hat, in der Stadt verkauft, der da noch ein paar hundert im Monat machen kann und der dann erstmal einfach anderthalb Jahre nicht gearbeitet hat mit der Begründung, ich bin doch nicht bescheuert. Seitdem frage ich mich, warum hier überhaupt noch jemand arbeiten geht. Ja.
Und du sagst, ich sei der Neoliberale.
Ja, ja, also wirklich. Jetzt kriegst du aber Krach mit deinen linken Zuhörern heute.
Wieso? Ich fordere doch meine linken Zuhörer auf Hartz IV sitzen zu bleiben und nicht arbeiten zu gehen. So.
Fair enough. Also mit anderen Worten, es gibt, um das jetzt mal weiter zu spinnen, es gibt durchaus sehr gute Gründe, warum in einem Land die Vermögensungleichheit sehr hoch sein kann. Und die willst du dann möglicherweise auch erstmal gar nicht beseitigen.
Das kann eine Nebenwirkung sein, ja? Also das ist ja nicht Ziel selber.
Es gibt natürlich auch Gründe, die vielleicht nicht so toll sind. Vermutlich ist USA oder sagen wir mal gewisse südamerikanische Länder das Gegenbeispiel hier, wo die Vermögensungleichheit vielleicht tatsächlich eher aus, sagen wir mal, Korruption resultiert, besserer Zugang zur politischen Elite, ja, oder vielleicht auch einfach tatsächlich, in dem Fall passt das Wort dann mal, neoliberaler Politik, also Politik, die eben sehr darauf zielt, eben so Umverteilung von unten nach oben zu machen, ja. Und wenn daraus natürlich dann die Vermögensungleichheit resultiert, kann durchaus das Argument gemacht werden, dass das an sich schon korrosiv ist. Es kann auch natürlich in Schweden korrosiv dann werden, das ist dann die Nebenentwicklung, wenn dann der IKEA-Boss quasi die schwedischen Minister ernennen darf, ja, und oder in Finnland, der Nokia-Boss, Nokia gibt es ja, weiß nicht, wie erfolgreich die noch sind, aber IKEA ist vielleicht das bessere Beispiel, dann hast du natürlich auch für die schwedische Demokratie ein Problem, ein Korrosionsproblem. Insofern kann es diesen Effekt in die beiden Fällen geben, aber er ist natürlich noch mal schlimmer, wenn das schon der Urgrund oder der eigentliche Grund für die Vermögensungleichheit ist, weil sich dann halt so eine schlechte Spirale aufschaukelt. Du kriegst halt Korruption in der Politik, du kriegst halt Stimmenkauf und Demokratie ist wirklich, und Amerika, ich denke nicht, dass es da eine Untersuchung gibt, die das hundertprozentig festmachen kann, aber manchmal für bestimmte Billionäre in Amerika würde man, oder sagen wir, ab einer bestimmten, wenn man bestimmte Billionäre in Amerika enteignen würde und das ganze Geld in, sagen wir mal, in den Long Island Sound vor New York schmeißen würde, würde mich nicht wundern, wenn am Ende mittelfristig sogar das Bruttoinlandsprodukt hochgeht. Weil eben dadurch bestimmte Korrosionen im politischen System tatsächlich hoffentlich beseitigt würden. Also in Amerika, da kann man sich schon fragen, ob das Prinzip one man, one vote tatsächlich gilt. Das gilt in Amerika sowieso nicht wegen anderer Gründe, wegen Senat und so weiter. Mhm. Aber ob wir in Amerika nicht eher so in einem System one dollar, one vote sind, als im System von one man or one woman, one vote. Also
was ich die ganze Zeit übrigens von vorhin noch nicht so richtig verstanden habe, ist, wenn die Humankapital, also wenn die Einkommensteuer gesenkt wird, ja, warum sollte ich dann mehr arbeiten gehen?
Nee, weil du mehr davon profitierst. Du hast halt einfach mehr.
Ja, aber ich habe doch sowieso schon mehr, weil wenn die Einkommensteuer sinkt, habe ich doch schon mehr. Da muss ich ja gar nicht mehr arbeiten gehen. Außer ja, die Vermögenssteuer auf meine Wohnung zu bezahlen. Das wäre natürlich.
Du sagst natürlich in der Tat, machst du einen interessanten Punkt. Das wäre jetzt in der Mikrovorlesung der Moment, wo die Ökonomen dann den Einkommenseffekt und den sogenannten Substitutionseffekt tatsächlich einführen würden. Insofern kann man das ganz gut als Beispiel erklären. Es gibt in der Tat, ist es tatsächlich so, dass es zwei Effekte gibt, wenn du eine Steuer auf Arbeit senkst. Einerseits hast du mehr und die Tatsache, dass du eben mehr Einkommen hast, würde eher dazu führen, dass du weniger arbeitest tatsächlich, dass du mehr Freizeit nachfragst. Auf der anderen Seite, was die Ökonomen on the margin nennen, also quasi so dann die nächste Stunde oder das nächste Projekt, das machst, ist natürlich für dich ertragreicher. Ja, also das zusätzliche, das nennt man den Substitutionseffekt. Ja. Und beide Effekte spielen eine Rolle. Und dann ist es eine Frage der Empirie tatsächlich, welche Effekte hier dominieren. In der langen Frist wissen wir, dass eher der Einkommenseffekt dominiert. Das wissen wir dadurch, dass wir immer reicher geworden sind, dass unsere Löhne immer nach oben gegangen sind, also unsere Reallöhne über Jahrzehnte hinweg. Und wir weniger arbeiten einfach, ja. Wir kaufen uns für diese Reallöhne, für diese höheren Reallöhne säkular mehr Freizeit, eindeutig. Also wir arbeiten weniger. In der kürzeren Frist und sozusagen in jetzt für dich sozusagen in dem Zeitraum, wo du für dein, sagen wir mal, Arbeitsleben, die 10, 20, 30, 40 Jahre, ist es vermutlich, ist der Substitutionseffekt für die meisten Leute dominierend. Vielleicht bis auf dem ganz oberen Ende, wenn du eh schon wirklich sau viel verdienst. Ja.
Dann ist es egal, ja.
Dann ist es egal. Also das, ja, aber du hast recht, es gibt beide Effekte. Jetzt haben wir es echt geschafft, Substitutions- und Einkommenseffekt zu erklären. Das ist natürlich schon höhere.
Zumindest mir höhere zu erklären. Hinterher beschwert sich die Hörerschaft wieder. Ja, kein Wort verstanden.
Der hat überhaupt nicht Slutsky-Matrix gesagt.
Der hat was nicht gesagt.
Slutsky.
Wie kommen wir denn jetzt zurück zur Vermögensteuer oder haben wir die Vermögensteuer hinreichend besprochen?
Naja, also wie gesagt, es gibt vielleicht nochmal zusammenfassend diese verschiedenen Gründe. Ne? Wie gesagt, einerseits ist der Grund zu sagen, der Staat muss Einnahmen generieren, weil er hier große Finanzierungsbedarfe hat. Und da muss man eben überlegen, ist die Vermögensteuer jetzt die beste Steuer, um Einnahmen zu, oder überhaupt das beste Mittel, um Einnahmen zu generieren? Man könnte jetzt
also vielleicht sollten wir, sollten an der Stelle erwähnen, das ist ein, sagen wir mal, ein klassisches Resultat, theoretisches ökonomisches Resultat gibt, was sagt, unter Idealannahmen an die Ökonomie, also in einer idealen Ökonomie, in der es keine Friktionen gibt, also alles, alle können ganz frei handeln, man kann alles versichern, alles ist super, ja, da will ich weder über die Einkommenssteuer noch über eine Vermögensteuer den Faktor Kapital oder auch den Faktor Humankapital, also all das, was gebildet wird an Vermögen, sei das physisch oder immateriell, will ich besteuern.
Willst du nicht
besteuern? Und dann gibt's den will ich eben nicht besteuern. Ja. Und zwar weil auch der Faktor, den ich nicht bilde, meine rohe stundenmäßige Arbeitszeit am Ende dadurch belastet wird, weil in der Zukunft dann, also in der langen Frist will ich den nicht besteuern, weil in der Zukunft dann habe ich einfach weniger Bildung und ich habe weniger physisches Kapital und was ich jetzt, meine Arbeitsstunden sind so viel weniger produktiv, dass selbst wenn jetzt meine Besteuerung davon niedriger ist und ich jemand bin, der überhaupt kein Humankapital bilden kann und kein physisches Kapital, dann lohnt sich das für mich immer noch nicht. Das ist so ein klassisches theoretisches Resultat.
Was mit der Realität nichts zu tun hat.
Was aber, naja, sagen wir mal so.
Also es ist der Ausgangspunkt dann, ne? Und dann musst du dann versuchen, die Realität darauf zu mappen und dann kommst du irgendwann dahin, dass wir doch einen Teil Vermögensteuer haben, doch einen Teil Humankapitalsteuer. Und
genau, du hast einen Referenzpunkt, wo du dir erstmal überlegen kannst, okay, Wenn ich jetzt begründen möchte, dass wir eben doch eine Besteuerung von Humankapital haben wollen und doch eine Besteuerung, also von Bildung haben wollen, von Bildungsrenditen haben wollen und wir wollen doch eine Besteuerung von Vermögen haben, sei es über eine Vermögenssteuer, sei es über eine Kapitalertragssteuer, wenn ich mir darüber Gedanken mache, dann muss ich mir darüber Gedanken machen, was in der Welt ist denn anders als in dieser Idealwelt, mit der ich das sinnvoll begründen kann. Also jedenfalls, das hilft darüber nachzudenken, dass man nicht so ganz einfach sagen kann, hier, guck mal, eine Vermögenssteuer ist doch total super, können wir die Einkommenssteuer senken.
Naja, ich würde ja sagen, guck mal, eine Vermögenssteuer ist doch total super, können wir die Schulen sanieren.
Ja, oder was auch immer. Ja, also du kannst ja immer sagen, wir sanieren die Schulen und erhöhen die Einkommenssteuer.
Ja, klar.
Die Option ist ja immer da.
Ja, stimmt.
Dann ist aber die Frage, ist das wirklich das beste Mittel für diesen Zweck und zu dieser Stunde, Einnahmen zu generieren? Man könnte ja auch Staatsschulden machen zum Beispiel und die in die Bildungsinvestitionen machen. Du könntest Konsumsteuern erhöhen. Also es gibt viele Dinge, die du machen kannst, um staatliche Einnahmen zu generieren. Da kommen dann auch übrigens ganz praktische Probleme natürlich rein. Ich meine, wir sollten natürlich durchaus erwähnen, ein Grund, warum die Vermögensteuer abgeschafft wurde, oder die ist ja nicht offiziell abgeschafft, sondern eben
ausgesetzt,
genau, so heißt der Term, sind ja hauptsächlich praktische Gründe, gar keine ökonomischen Gründe, weil es eben unheimlich schwierig ist, diese unterschiedlichen Vermögensarten dann auch zeitnah zu bewerten, weil das Phasenkrieg festgestellt hat, dass da Ungleichheiten gibt und man sich nicht wirklich einigen konnte, wie man das dann macht. Das ist also eine sehr, du hast halt auch durch eine Vermögensteuer, und das ist übrigens, spricht tatsächlich für die Erbschaftssteuer, wo du das nur einmal im Leben machen musst, also das Vermögen von einer Person zu bewerten. Hier müsstest du ja das Vermögen im Zweifelsfall sozusagen jedes Jahr oder wie immer du halt dann auch die Fristen setzt, neu bewerten. Und das ist halt auch praktisch ein riesiger Aufwand einfach, ja. Und in dem Sinne auch ein großer Verwaltungsaufwand.
Und halt auch schwer zu beobachten. Ne?
Da kannst du tricksen. Zumal ja ursprünglich auch mal das Argument für die Vermögensteuer zu sagen, ja, bei der Einkommensteuer, gerade bei Selbstständigen, gibt es da doch so ein bisschen Steuerhinterziehung, ja. Legal oder halblegal. Über die Vermögensteuer kriegen wir sie dann wieder. Ja? Das war auch das so. Aber das ist halt auch die Frage, ist das wirklich so, ja? Was ich sagen wollte, es gibt diese Einnahmendimension, wo man dann sich gucken muss, ist die Vermögensteuer wirklich theoretisch und praktisch jetzt das Pferd, auf das man setzen will? Und dann gibt es aber tatsächlich diese ganz andere Dimension der Vermögensungleichheit, diese Korrosionsdiskussion, ja. Wo, wie gesagt, wenn du das glaubst, dann ist eine Vermögensteuer vielleicht schon gut, wenn du die Erträge dieser Vermögensteuer einfach tatsächlich in die Nordsee werfen würdest, ja? Und gar nichts machen würdest.
Ich würde dann aber denken, ist tatsächlich die Erbschaftssteuer eine relativ einfache, ausgestaltete Erbschaftssteuer, die in allem sinnvollere Variante.
Die Korrosion, du meinst, um die Korrosion zu verhindern. Auch.
Ja.
Ja, um die Dynastiebildung dann erst gar nicht mehr zu befördern. Ja.
Ja. Ja.
Aber wie hoch müsstest du die dann? Natürlich wirst du es nicht ganz, aber du müsstest sie sehr hoch ansetzen, ne?
Wenn du die Vermögensungleichheit deutlich einschränken willst, müsstest du vermutlich sehr hoch ansetzen. Ja. Vermutlich höher, als wir zurzeit bereit sind, politisch zu wollen. Ja, das denke ich auch.
Gut, ich sag mal, wenn du eine Vermögenssteuer emulieren wolltest, die ungefähr 1% des Vermögens jedes Jahr besteuert, das wäre eine sehr hohe Vermögenssteuer eigentlich. Dann müsstest du sowas wie eine 20%ige Erbschaftssteuer haben. Weil so im Schnitt wird alle 20 Jahre vererbt.
Ja.
Kann
man doch bringen.
Was haben wir zur Zeit?
Zurzeit haben wir unterschiedliche Sätze zwischen nix und 42% oder so.
Aber on average.
Oh, ja, on average ist es sehr wenig. Und zwar deshalb, weil halt die top vererbten Vermögen werden im Schnitt mit 5% besteuert. Also die Milliardäre zahlen 5%.
Ja, und ich habe irgendwo mal eine sehr schöne Rechnung gelesen, die gesagt hat, wenn wir Erbschaftssteuer, eine Flat Tax machen von 3%, die wirklich jeder zahlt, auch der nur ein Hunderter erbt, würden die Einnahmen schon irgendwie um, ich weiß nicht, 5- oder 6-fache steigen. Da scheinen wir viel falsch zu machen an der Stelle gerade, ja.
Naja, das ist halt die Frage, willst du das? Das ist halt, ich meine, du hast halt noch andere Ziele. Ich meine, Gesellschaft will natürlich auch, also jedenfalls die traditionelle Gesellschaft. Also das eine extraökonomische Ziel ist halt diese Korrosionsgeschichte. Auf der anderen Seite sagen halt viele Soziologen, vielleicht auch konservative Politiker, Historiker würden sagen, die Familie ist schon irgendwie wichtig. Also auch die Tatsache, dass du deinen Kindern was geben kannst. Also das heißt, ohne Freibeträge und in dem Moment, wo du dann halt vernünftige Freibeträge, also wo du sagst, okay, wir können wenigstens Omas Häuschen vererben.
Ja gut, aber da wird ja eh keiner rangehen.
Dann musst du den Satz wieder hochmachen. Dann ist es eben keine Flat Tax.
Nein, aber selbst wenn wir eine 10%ige Erbschaftssteuer hätten, ja, die gestreckt werden, bezahlt werden kann über 10 Jahre.
Bei Immobilien über 25 halt, meinetwegen dann noch, ja.
Ja, also, ja, du, dann, was ist das? Ja, dann ist irgendwie 1% von Omas Häuschen jedes Jahr, also für 10 Jahre zu bezahlen. Das ist typischerweise machbar. Und wenn das nicht machbar ist,
die Frage ist aber, haben wir Evidenz, ob das die Vermögensungleichheit und damit möglicherweise die korrosiven Effekte von Vermögensungleichheit massiv einschränken würde.
Es wäre eine erhebliche Mehrbelastung der Großvermögensfamilien in der Bundesrepublik. Die zahlen halt 5% im Schnitt. Und die würden halt dann das Doppelte bezahlen. Und das wäre schon eine deutliche Änderung.
Es würde nicht verhindern, dass Susanne Klatten immer noch stinkreich ist. Das ist ja eigentlich das Problem, weil das ist ja dann wieder der Korrosionseffekt, den Rüdiger meinte, vermutlich. Ne?
Klar, aber vielleicht müssen wir sie dazu nicht auf den Durchschnitt runterkriegen. Die Kinder aber halt ein bisschen mehr.
Ja, das bezweifle ich. Ich glaube halt, also wenn du im System bist, und ich würde sogar für Deutschland bezweifeln, dass das so ein großes Problem ist für die kontinentaleuropäischen Gesellschaften. Für Amerika, wie gesagt, bin ich der Meinung, kann man mich überzeugen, dass man den Punkt eher machen kann. Aber ich weiß nicht, ob wir in Deutschland, unsere Demokratie so korrosiv ist wegen der existierenden Vermögensungleichheit. Ich glaube tatsächlich, dass die Vermögensungleichheit in Deutschland zu großen Teilen dadurch zustande gekommen ist, dass wir ein gutes Mietrecht haben, ein sehr mieterfreundliches Mietrecht und einen relativ gut ausgebauten Sozialstaat. Das dürfte der überwiegende Teil der Vermögensungleichheit in Deutschland ausmachen.
Aber du willst vielleicht gegen den Trend drücken.
Ja.
Weil wir haben natürlich auch in Deutschland einen Trend von zunehmender Einkommensungleichheit, von zunehmender Vermögensungleichheit.
Du willst, dass Deutschland nicht Amerika wird.
Genau.
Weil der Punkt ist nämlich, wenn du erstmal da bist wie in Amerika, kriegst du es nicht mehr rückgängig. Insofern gilt das Slippery Slope Argument natürlich in dem Fall mal wirklich, weil du halt, wenn die Reichen halt erstmal die Politik gekauft haben, dann ist eh am Ende. Das ist sozusagen ein absorbing state. Also da kommst du nicht mehr raus im Zweifelsfall.
Und du willst ja vielleicht auch politisch auch einfach ein Signal senden, dass du sagst, die Reichen kommen hier nicht ungeschoren davon.
Klar.
Das ist ja, was du ja in die Bevölkerung senden willst, möglicherweise.
Ja.
Ja. Und ich glaube halt mit einer einfachen Erbschaftssteuer, die keine Freibeträge hat, nicht allzu hohe Sätze und die über Zeit verteilt bezahlt werden muss. Damit kommen auch die meisten Betriebe klar, damit kommen auch die Leute klar, die irgendwie Omas Häuschen geerbt haben. Und das Argument wollte ich vorhin noch machen. Das gilt für die Betriebe, das gilt für die Erben von Immobilien in ähnlicher Art und Weise. Wenn das Einkommen aus dem Betrieb so klein ist, dass nicht mal 1% des Betriebswertes erwirtschaftet werden kann, hier diese Erbschaftssteuer jedes Jahr zu zahlen.
Dann ist es Insolvenzverschleppung. Ja,
dann kann es sehr sinnvoll sein, über die Erbschaftssteuer den Erben dazu zu bewegen, sage ich mal, einen Käufer zu finden für das Unternehmen, der in der Lage ist, diese 10% des Wertes, der da angesetzt wird, tatsächlich auch zu erwirtschaften in 10 Jahren.
Ja.
Das gilt auch in ähnlicher Art und Weise. Natürlich, das klingt vielleicht ein bisschen brutal, aber auch für Omas Häuschen. Ja, also wenn ich ein so kleines Einkommen habe und ein riesiges Haus geerbt habe und ich jetzt...
dann bin ich möglicherweise nicht in der Lage, dieses Haus überhaupt sinnvoll zu betreiben. Ja.
Du beseitigst halt Lock-in-Effekte. Es ist eben auch nicht klar, dass der Sohnemann der beste Manager ist. Ne? Das ist ja auch vielleicht durchaus ein Problem, dass eben dieses Stück Kapital, das der Vater vielleicht mit großem unternehmerischem Geschick aufgebaut hat, ja, ist ja gar nicht klar, dass der Sohnemann nicht andere Talente hat. Das ist vielleicht der bessere Cellospieler. Und wenn man den jetzt irgendwie sozusagen zwingt oder da einloggt, ja, auch über Familienbande, könnte man schon argumentieren, dass durch eine vernünftige Vermögenssteuer oder eine Erbschaftssteuer in dem Fall dann, das sozusagen unlocked wird, also aufgeschlossen wird für vielleicht jemand, der ein talentierterer Manager wäre, um dieses Stück Kapital zu managen. Ja. Auf der anderen Seite, macht euch nichts vor, auch da wird es natürlich wieder Ausweichreaktionen geben. Also eine Ausweichreaktion, die man sich vorstellen kann, ist vielleicht tatsächlich eine gute, weiß ich nicht, ob es eine gute, aber du könntest natürlich dann sagen, dass du vererbst im Sinne von Humankapital. Also was dann passieren könnte, ist, dass die Reichen noch mehr als bisher ihre Kinder halt nach Harvard schicken oder in diese exklusiven, so super toll, also das kannst du halt nicht besteuern, ja, oder das müsstest du dann wieder anders besteuern. Also natürlich kannst du auch vererben, ohne sozusagen bestimmte Dinge vererben, indem du den Kindern halt vorher was mitgibst, ja, im Sinne eben von allen möglichen Humankapital, im Sinne von allen möglichen Beziehungen.
Clubmitgliedschaften,
who knows, ja. Also natürlich würden die Reichen schon, klar, je nachdem, vielleicht nicht so stark, wenn es nicht so hoch ist, aber die Reichen würden schon Wege finden, natürlich, diese Erbschaftssteuer auch wieder ein bisschen zu umgehen.
Also doch alle guillotinieren und neu anfangen.
Das ist doch ein gutes Schlusswort.
das wäre ein gutes Schlusswort, wenn denn nicht Christian gesagt hätte, dass du an der Mehrwertsteuersenkung geforscht hättest. Du hast tatsächlich die temporäre Mehrwertsteuersenkung in der Bundesrepublik beforscht? Nee.
Doch. Tatsächlich habe ich das. Das ist alles jetzt noch sehr vorläufig. Können wir da vielleicht mal wann anders drüber reden? Also ich kann ja ganz kurz sagen, was wir bisher gefunden haben.
Ja.
Wir haben tatsächlich gefunden, dass Leute, die kapiert haben, und so haben wir es tatsächlich identifiziert, Leute, die kapiert haben, dass die Mehrwertsteuer runter hoch geht, gegenüber Leuten, die den letzteren Teil nicht wissen, sondern nur runtergehen, die haben tatsächlich eine höhere Wahrscheinlichkeit, dauerhafte Konsumgüter sich angeschafft zu haben.
Ach,
in dem zweiten Halbjahr. Und das ist in einem Volumen, das kann man Pi mal Daumen umrechnen, von so etwa 7 Milliarden Euro. Nun kannst du sagen, okay, es hat aber 20 gekostet. Der Punkt ist aber, das ist jetzt wichtig, das ist der reine Effekt, der nur dadurch zustande käme, dass die Leute sozusagen Konsum hin und her verschieben, mhm, über die Zeit. Hinzu kommt natürlich, dass eben alles 2 bzw. zwischen 2 und 3% billiger geworden ist. Das heißt, die Leute haben quasi, wenn sie weiter konsumieren, und was wir sehen typischerweise ist, dass die Leute einfach die gleichen Ausgaben machen, haben real mehr Konsum, ja, in der Tasche, ein bisschen mehr. Das heißt, sie haben auch einen Transfer bekommen, und dieser Transfer ist, wenn sie den, also zumindest in dem Sinne, wo die Preise oder die Mehrwertsteuersenkung durchgereicht wurde, was im Einzelhandel bei Amazon und so weiter auch weitestgehend der Fall zu sein scheint, das muss man sich noch ein bisschen genauer angucken, da kriegst du halt auch noch einen Transfer, also den die Leute dann eben möglicherweise benutzt haben, um sich mehr Konsum zu gönnen. Insofern haben wir tatsächlich, glaube ich, wird das Ganze in der Presse bisher unterschätzt, mhm, weil man in den anderen Studien, glaube ich, einfach den methodischen Fehler gemacht hat, die Leute direkt zu fragen, naja, hast du jetzt irgendwie wegen der Mehrwertsteuer mehr ausgegeben? Aber die Leute müssen ja sozusagen dann, das ist halt eine sehr schwierige Frage, die die Leute eher vermutlich nicht so gut beantworten können, weil die müssen ja gucken, relativ zu was, ja, also mehr ausgegeben zum Vormonat, zum zweiten Halbjahr 2019, was ist eigentlich mit Leuten, die weniger ausgeben? Also die meisten haben vermutlich wegen der Rezession weniger ausgegeben, aber dann vielleicht wegen der Mehrwertsteuer weniger ausgegeben. Also das ist ja auch ein stimulierender Effekt. Also alle diese Sachen, wenn du einfach nur Leute fragst, dann kommst du möglicherweise nicht auf das Ergebnis, auf das richtige Ergebnis. Und wenn man das ein bisschen versucht, sauber aufzudröseln, dann kommt, glaube ich, am Ende raus, dass die Mehrwertsteuersenkung sicherlich besser ist als der Ruf zur Zeit. Und ich würde sie nach wie vor verteidigen.
Dann war das jetzt das Schlusswort. Rüdiger Bachmann und Christian Beyer, vielen Dank.
Vielen Dank, tschüss.
Danke dir auch, Holger.
Tschüss.
Ist nicht tot.